Schönen guten Abend, hochverehrte Damen, werte Herren. Ich freue mich sehr, dass wir nach 2 Jahren Zwangspause mit diesen Vortragsreihen heute Abend wieder loslegen dürfen. Zwar leider noch nicht so, wie das früher immer war, für jedermann zugänglich. Heute dürfen sich hier nur Hochschulangehörige aufhalten und ich schließe die Augen und frage gar nicht, wer dazu nicht gehört. Verraten Sie sich nicht. Erstmal schönen guten Abend. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik als Professor und vergnüge mich Semester um Semester, wenn nicht gerade Corona ist, damit für Sie diese Vortragsreihen zu organisieren im Studium Generale. Und die Jüngeren von Ihnen können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wir sind jetzt hiermit in der 28. Folge. Sollten Sie die eine oder andere Folge verpasst haben, dann gibt es, und das finden Sie, den Hinweis hier in diesen schönen Faltkarten, bei denen Sie sich bedienen dürfen. Sie finden ein Tonarchiv. Wir nehmen nämlich alle Vorträge auf in Ton und stellen die dann online. Und da gibt es mittlerweile über 300 Vorträge zu entdecken. Also falls Sie mal Langeweile haben, das sollte für eine Weile reichen, was Sie sich da so holen können. Für diejenigen von Ihnen, die das als Studenten im Studium Generale belegen und sich fragen, was mache ich denn, wenn ich mal nicht da sein kann, weil ich mich vielleicht angesteckt habe oder sowas, dann hören Sie eben hinterher die Tonaufnahme. Ich denke, das muss ich noch ein bisschen einspielen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, in wie vielen Tagen wir das online stellen. Früher, im normalen Präsenzsemester, haben wir das immer erst zum Beginn des nächsten Semesters dann online gestellt. Sonst würde ja wahrscheinlich keiner kommen. Aber in diesem Semester machen wir es jetzt anders. Also so innerhalb 1 bis 2 Wochen, schätze ich mal, können Sie dann die Vorträge im Nachgang online finden. Wenn Sie es mal verpassen, dann können Sie das hören. Bevor jetzt die Fragen kommen, was ist als Abgabe zu leisten? Mit den Einladungen, die ich wöchentlich verschicke, wird ein Link verschickt auf eine PDF-Broschüre. Da finden Sie alle Spielregeln, wie Sie zu Ihren Punkten kommen und so weiter. Ich glaube, das kriegen Sie raus. Sie müssen pro Abend ein kurzes, knappes Protokoll anfertigen, 1 bis 2 Seiten, keine Romane, kurz und knapp, was waren die wichtigsten Gedanken, die Ihnen vorgestellt wurden, die wichtigsten Thesen. Und wenn Sie wollen, können Sie auch gerne noch dazu schreiben, was Sie sich dabei gedacht haben. Aber wirklich kurz und knapp und das war's. Und so kriegen Sie, wenn Sie das am Ende des Semesters abgeben an dem Ort, der in der Broschüre steht, dann kriegen Sie Ihre ECTS-Punkte und haben alles richtig gemacht. Nun gut, wir haben, glaube ich, für das Semester ein schönes Programm zusammengestellt. Die Reihe heißt diesmal, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Und die sollte eigentlich vor 2 Jahren starten, aber dann kam was dazwischen. Das Programm ist jetzt nicht mehr das gleiche. Ein paar der vorgesehenen Referenten konnten nicht. Ich habe ein paar andere gefunden. Der Bildschirmschruder stellt sich trotzdem ein, so etwas. Aber ist ja auch schön. Ja, schöne Gegend und so. Ich lasse es mal. Wo war ich gerade? Zum Programm, genau. Also, wir haben ein spannendes Programm. Den Titel, den habe ich mir also schon vor 2 Jahren ausgedacht. Und ich bin mir relativ sicher, dass der eine oder andere Referent vielleicht doch nicht ganz nur das erzählt, was er sich vorgenommen hat. Vielleicht gehen allen auch noch ein paar andere Gedanken jetzt seit ein paar Wochen durch den Kopf. Und vielleicht können wir ja vor diesen aktuellen Hintergründen auch was von Philosophen und Dichtern lernen. Zu Gast haben wir heute Abend Professor Dr. Philipp Thomas. Er kommt von der Pädagogischen Hochschule Weingarten zu uns, ist dort Professor für Philosophie und Ethik, wenn ich das richtig wiedergebe. hat auch entsprechend ein Studium in den Knochen, ist habilitierter Philosoph, hat aber auch Naturwissenschaften gemacht und sich um Lehrerbildung bemüht und schreibt, wie sich das für so Leute gehört, auch hin und wieder Bücher. Wenn ich das richtig weiß, war das letzte, das Sie veröffentlicht haben, außer einem eher lehrbuchartigen, war das das Buch über Melancholie, oder? Haben Sie es schon an?
Von der Liebe des Lebens, ein Wörterbuch der Melancholie, 2021 ein Buch über Bildungsphilosophie. Das ist auch ein allgemein verständliches, einführendes Werk über Philosophie.
Schön. Also, wenn Sie nach dem Vortrag so nachspüren wollen, was Herr Thomas alles sonst noch im Gepäck hat, außer Sokrates, dann gibt es da ordentlich Stoff. Und jetzt hören wir uns erstmal an, was er zu sagen hat über Sokrates und halten uns an das übliche Spiel. Wenn Herr Thomas seinen Vortrag beendet hat, dann können Sie Fragen stellen, Anmerkungen machen. Seien Sie nicht irritiert, ich werde dann hier auch stehen und Ihre Frage wiederholen, damit wir Sie auf der Aufnahme haben. Das Mikrofon erfasst einfach nicht, wenn Sie hier im Publikum etwas sagen. Und wenn sich jemand die Aufnahme anhört und eine Antwort hört auf eine Frage, die er nicht kennt, ist er meistens leicht verwirrt. Also, das werden wir vermeiden, aber jetzt geht es erstmal los mit dem Vortrag. Viel Vergnügen damit.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Jetzt habe ich mein Mikro angeschaltet. Ja, sonst geben Sie ein Zeichen. Vielen Dank. Herr Friedrich hat mich schon vorgestellt, meine Aufgabe ist eigentlich, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Einerseits in dem sehr allgemeinen Bereich Bildungsphilosophie, das ist sozusagen die Wertegebundenheit unserer Bildung. Und auf der anderen Seite die Ethiklehrerinnen und Lehrer. Und heute im Kanon dieser verschiedenen Ansätze, also Sokrates, weil er so alt ist, weil er so am Anfang steht, deswegen auch am Anfang dieser Vorlesungsreihe. So sah Sokrates aus, wie man das in den Beschreibungen überliefert hatte und dann haben Künstler sich daran versucht. So stellt man sich sozusagen den lebendigen Sokrates vor. Was ist daran besonders? Gar nichts. Ganz normaler Mensch sieht aus wie jedermann. Sein Leben, er lebte also von 469 bis 399 in Athen. Seine Mutter war Hebamme, sein Vater war Steinmetz und Bildhauer. Er nahm als Soldat teil an verschiedenen Kriegen, die seine Heimatstadt Athen verteidigten. Er war sogenannter Hoplit, das ist ein Bürgersoldat. Das bedeutet, er musste aus eigenen Mitteln seine Bewaffnung finanzieren. Bekannt ist er dafür, dass er so unerschrocken war und andererseits auch so genügsam. Also dafür wird er gerühmt, dass er in der Gefahr sozusagen den Mut hochhielt und außerdem, dass er, wenn es darum ging, Strapazen zu erleiden, diese gut ausgehalten hat. Was er getan hat, wofür er berühmt ist, ist, dass er auf dem Marktplatz der Agora in Athen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Gespräche verwickelt hat. Das waren die sogenannten sokratischen Dialoge. Und das nennt man dann später das Philosophieren. Und genauer als im Griechischen Dialektike Techne, das ist die Kunst des Durchsprechens oder auch des Erörterns im Dienste der Wahrheitsfindung. Also immer wenn wir so etwas tun, sei es jetzt in tiefgründigen Podcasts aus dem Radio oder vielleicht in Zeitungsartikeln oder Journals, oder auch in Gesprächen tief in der Nacht, wenn wir das Pro und Contra erwägen und auf der Suche nach der bestmöglichen Formulierung sind, nach der bestmöglichen Konzeption, ist das ein Philosophieren. Sokrates war ein kritischer und auch ein eigenständiger Denker und er trieb seine Gesprächspartnerinnen, tatsächlich waren es auch Frauen, dazu, Farbe zu bekennen, aber auch einzusehen, dass sie viel weniger wussten, als sie zu wissen glaubten. Und das ist Teil seiner Berühmtheit, aber auch, warum er dann so unbeliebt wurde, weil er sozusagen Menschen auf den Zahn gefühlt hat. Man könnte es in modernen Begriffen sagen, dieser weichgespülte Sprachduktus, wo man immer nur gut dastehen will, zum Beispiel als Politiker oder wie auch immer, das ist ihm damals schon vor 2.500 Jahren gegen den Strich gegangen und er hat immer nachgefragt, was ist denn damit eigentlich wirklich gemeint? Schließlich wurde er angeklagt, man weiß nicht ganz genau, weshalb eigentlich. Gottlosigkeit gab es als traditionellen Grund in Athen, gab es auch andere Prozesse, vielleicht auch ein Verderber der Jugend, ein Aufwiegler. Er wurde zum Tode verurteilt durch einen Giftbecher, den Schillingsbecher. Und er hätte fliehen können aus dem Gefängnis, nahm aber die Gelegenheit zur Flucht nicht wahr. Auch das ist Teil seines Mythos. Die Hintergründe sind Prinzipientreue und Treue zu den Gesetzen Athens. Er hat also argumentiert gegen diejenigen, die ihm zur Flucht verhelfen wollten. Ich stehe unter den Gesetzen Athens, ich habe unter ihnen auch profitiert und ich werde sie auch hochhalten, weil ich sie anerkenne. Also hier eine gewisse Unerbittlichkeit in der Prinzipientreue, könnte man sagen. Und ich möchte Ihnen Sokrates möglichst von innen vorstellen. Also das waren jetzt alles Fakten, die von außen interessant sind, aber da kommt es nicht so richtig zum Leben. Und deswegen habe ich mir zwei Themen rausgegriffen. Das eine ist die Frage, dieser berühmte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, was ist denn eigentlich damit gemeint? Den versuche ich zu verlebendigen, zu veranschaulichen und auch zu übertragen. Und da ist auch ein bisschen eigene Interpretation dabei, aber nur so wird es lebendig. Und das zweite ist dann die Auseinandersetzung mit den Sophisten, die Sokrates geführt hat. Da ging es immer darum, dass die Sophisten, ich sag mal, bezahlte Rhetoriklehrer waren, die auch beigebracht haben, wie man gut dasteht und mächtig redet. Und Sokrates hat immer gesagt, wir wollen die Wahrheit und das Gute suchen und nicht den Einfluss und die Macht. Diese beiden Punkte also will ich veranschaulichen. Das erste ist eben dieser Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und was bedeutet er? Um Sie dahin zu führen, habe ich Bilder aus Talkshows hier mitgebracht. Diese Talkmaster scharen immer Gäste um sich. Und diese Gäste sind schlau und äußern schlaue Meinungen und sind überhaupt sehr urteilsfreudig, hören sich natürlich auch gerne reden. Und vielleicht haben Sie schon mal gedacht, was qualifiziert dich oder Sie, den ich da gerade sprechen höre, eigentlich dazu, über alles Bescheid zu wissen. Du weißt vielleicht in deinem eigenen Fachgebiet Bescheid, aber du maßt dir ein Urteil an über alles, einfach weil du prominent bist. Und das ist dasselbe Grundgefühl, falls Sie das schon mal gedacht haben, was Sokrates in Bezug auf seine berühmten Mitbürger hatte. Und deswegen folgt jetzt ein Textausschnitt aus der Apologie, das ist die Verteidigungsrede von Sokrates vor dem Gericht. Er will erklären, was hat dazu geführt, dass ich so unbeliebt geworden bin, verhasst. Ich lese das langsam vor, Sie versuchen einfach, sich vorzustellen, wie einer, der sich geärgert hat, berichtet. Ich ging zu einem von den für weise gehaltenen, es war aber einer von den Staatsmännern, Politikern. Im Gespräch mit ihm schien mir dieser Mann zwar vielen anderen Menschen auch, am meisten aber sich selbst sehr weise vorzukommen. Also hohes Bild von sich selbst. Weise zu sein aber schien er mir gar nicht. Darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen, er glaubte zwar weise zu sein, wäre es aber gar nicht, wodurch ich dann ihm selbst verhasst ward. und vielen der Anwesenden auch. Also in der Talkshow hätte er nicht gesagt, ich habe auch was zu sagen, jetzt will ich reden, sondern er hätte gesagt, du hast da eben was behauptet, weißt du das eigentlich wirklich, warum redest du so schlau daher? Das macht natürlich schlechte Laune. Indem ich also fortging, gedachte ich bei mir selbst, als dieser Mann bin ich freilich weiser. Denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas Tüchtiges oder Sonderliches wissen. Also überhaupt nicht alles wissen, ja. Allein dieser meint zu wissen, obwohl er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht. Also gemeint ist, dieser hält sich für klug, ich weiß, dass ich bestimmte Grenzen meines Wissens respektieren muss. Und das ist sozusagen ein Plus, was zu dem Wissen dazu kommt. Das Bewusstsein des Nichtwissens ist ein Plus, was zum Wissen dazu kommt. Nach den Staatsmännern ging ich zu den Dichtern, also so Leute, die auftragsmäßig Gedichte oder eben auch Stücke, Theaterstücke schreiben. Schämen muss ich mich nun freilich, ihr Männer, euch die Wahrheit zu sagen. Fast sprachen alle Anwesenden, das heißt die drumherum Stehenden, besser als diese Dichter selbst über das, was sie gedichtet hatten. Zugleich merkte ich, da sie glaubten, um ihrer Dichtung willen, auch in allem Übrigen sehr weise Männer zu sein, worin sie es aber gar nicht waren, also über alle möglichen anderen Dinge, haben sie auch klug daher geredet. Zum Schluss nun ging ich auch zu den Handarbeitern. Das sind also Handwerker, vielleicht auch Ingenieure. Sie wussten wirklich, was ich nicht wusste. Das heißt, sie hatten dem Sokrates viel handwerkliches Wissen voraus, technisches Wissen. Aber ihr Athener, er verteidigt sich ja gegenüber dem Gericht, denselben Fehler wie die Dichter, dünkte mich, hatten auch diese trefflichen Meister. Weil er seine Kunst gründlich erlernt hatte, wollte jeder auch in den anderen wichtigen Dingen sehr weise sein. Also erst Staatsmänner, dann Dichter, dann Handwerker, Ingenieure. Er ist immer enttäuscht und sagt, ihr leitet ein großes Wissen ab aus dem, was ihr tatsächlich wisst, und damit fehlt euch das Bewusstsein der Wissensgrenzen. Es ist gut, viel zu wissen, noch besser ist es, viel zu wissen und zusätzlich sich der Grenzen dieses Wissens bewusst zu sein. Ich habe da unten, obwohl es grafisch jetzt nicht schön ist, so eine lineare, eine Kette, die wird auch noch wichtig später. Wissen, ja, dann kommt der nächste Zustand, ist das Wissen plus das Bewusstsein der Begrenztheit des Wissens. Und das können wir nennen Bescheidenheit oder das können wir auch Weisheit nennen. Also wenn Sie fragen, was ist Weisheit, ist es also Wissen plus Bewusstsein der Grenzen des Wissens, das ist dann Weisheit. Und Sokrates behauptet eigentlich nicht mehr zu wissen, sondern immer nur, behauptet etwas weiser zu sein. Und damit haben sie auch gleich das Ziel der Philosophie formuliert, durch alles Wissen hindurch zu schauen und auf Weisheit sich zu richten. Jetzt möchte ich diesen großen Textausschnitt, den ich ja mit diesen Talkshows veranschaulicht hatte, meinerseits interpretieren in zwei Stufen, um Ihnen zu veranschaulichen, lebendig zu machen, dass das Nichtwissen tatsächlich ein Fortschritt ist gegenüber dem Wissen. Nicht nur im Sinne von Bescheidenheit, das kennen wir jetzt schon, Weisheit, sondern auch noch in anderer Hinsicht. Dazu habe ich wieder mit einem Bild den Einstieg gewählt. Solche Schiffe fuhren über den Atlantik, als es noch keine Dampfschiffe gab, also im 18. Jahrhundert. Und auch damals gab es schon regelmäßige Routen zwischen Europa und Amerika, Nordamerika. Und im Jahre 1791 ist ein französischer Adliger, Chateaubriand mit Namen, auf so einem Schiff gefahren. Sie müssen sich als Hintergrund vorstellen, 1789 war die Revolution, er verlor seine Güter und musste zunächst auch fliehen und verband das also mit einer Fahrt nach den Vereinigten Staaten. Und das ist eigentlich unwichtig, es ist nur, damit Sie sich vorstellen können, warum der dahin über das Wasser gefahren ist. Und er war ein bekennender Melancholiker, Chateaubriand, und hat einen sehr melancholischen Augenblick dieser Überfahrt in seinen Memoiren festgehalten. Und das dient mir, um Ihnen zu veranschaulichen, was Nichtwissen als Vorteil mit sich bringt. Auf der Straße des Ozeans, schreibt er, deren Begrenzung nur die Wellen, deren Aufenthaltsstationen nur die Winde und deren Beleuchtung nur die Sterne sind, gibt es kein schöneres Erlebnis als die Begegnung zweier Schiffe. Mit dem Fernrohr entdeckt man sich gegenseitig am Horizont, die weißen Segel wahrscheinlich zuerst. Man steuert aufeinander zu, die Mannschaften und die Passagiere drängen sich an Deck. Die beiden Fahrzeuge kommen sich näher, hissen ihre Flagge, raffen ihre Segel zur Hälfte und legen sich breitseits. Sobald Ruhe herrscht, verständigen sich die beiden Kapitäne auf dem Hinterdeck durch ihre Sprachrohre. Name des Schiffes, fragen sie sich gegenseitig. Von welchem Hafen kommt ihr? Name des Kapitäns? Wie lange seid ihr schon unterwegs? Breiten- und Längengrad ist ja immer wichtig für die Navigation. Und dann heißt es schon Adieu, gute Reise. Man lockert die Taue, die Segel werden wieder gesetzt. Matrosen und Passagiere beider Schiffe beobachten wortlos, ist eine Stille, wie sie sich voneinander entfernen. Die einen der Sonne Asiens, die andere der Sonne Europas entgegen. Beide Sonnen aber werden die Menschen gleichermaßen sterben sehen. Man gibt sich von fern ein Zeichen. Adieu, gute Reise. Der gemeinsame Hafen ist die Ewigkeit. Ich habe ja schon gesagt, Chateaubriand ist bekennender Melancholiker. Und seine Reiseerinnerungen sind gar nicht so gemeint, dass er ständig über Melancholie reden will, aber es holt ihn immer ein. Und auch hier dieses an und für sich sehr schöne Ereignis erlebt dieser Dichter voll von Melancholie. Nämlich sieht er in diesen jetzt, in diesem Augenblick so frohen Gesichtern schon die Endlichkeit der menschlichen Existenz, die Verlorenheit und auch die Vereinzelung, die Entfremdung, denen wir alle Menschen ausgesetzt sind, weil wir alle nicht wissen, woher wir eigentlich kommen, wohin wir eigentlich gehen und was vor allen Dingen das alles soll. Warum gibt es uns überhaupt? Was ist das Ziel unserer Existenz? Das alles sieht er gleich bei diesem besonderen, herausgehobenen Moment der Begegnung. Und warum habe ich das jetzt im Zusammenhang des Nichtwissens Ihnen mitgebracht? Weil in diesem kleinen Text Fragen gestellt werden, nämlich Name des Schiffes, Name des Kapitäns, Breiten, Längengrad, wie lange unterwegs, von welchem Hafen. Und dann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt haben wir alles gefragt, jetzt können wir uns wieder Adieu sagen. Damit hat es gewissermaßen den Anschein, wir wissen natürlich, dass es nicht so ist, als seien diese Fragen erschöpfend, als habe man das Wesentliche ausgetauscht. Und genau das ist Anlass für diese Melancholie und damit auch für den Blick in die Tiefe des menschlichen Lebens, nämlich wie sehr kratzen diese vermeintlich erschöpfenden Fragen eigentlich an der Oberfläche und wie wenig vermögen sie, die wirklichen Fragen des Lebens zu stellen. Niemand würde ja vermuten, dass die Kapitäne sich fragen, was ist der Sinn des Lebens und sich durch ihre Sprachrohre den dann zurufen. Und das ist eben der Punkt. Wir haben hier alle möglichen Informationen, aber das Wesentliche in unserer Existenz ist sozusagen ein großes schwarzes Loch. Das scheint nun etwas Negatives oder etwas, was uns schwächt, könnte man sagen. Und ich bin noch gerade dabei, Ihnen von der Stärke und von dem Benefit, würde man sagen, des Nichtwissens zu sprechen. Und doch bin ich der Meinung, dass dieses Bewusstsein des Nichtwissens hier jetzt stärker Bewusstsein der Endlichkeit, Bewusstsein der Abgründigkeit unserer Existenz, dass das ein Plus ist, was hinzukommt zu diesen Informationen im Namen des Schiffes und so weiter. Ähnlich wie diese Bescheidenheit, dieses Bewusstsein der Begrenztheit unseres Wissens ein Plus ist, wenn man an, ich sage jetzt mal salopp, Vorlaute, Besucher von Talkshows oder eingeladene Gäste von Talkshows denkt. Dort war es die Bescheidenheit, hier ist es die Tiefe des Lebens, in die man hineinschaut, wenn man merkt, wie wenig wir eigentlich wissen. Deswegen habe ich diese Reihe jetzt noch etwas fortgesetzt. Es ist gut, viel zu wissen. Noch besser ist es, viel zu wissen und zusätzlich sich der Grenzen des Wissens bewusst zu sein. Jetzt wird es fortgeführt vom Wissen zum Bewusstsein der Begrenztheit des Wissens. Und da kommt nun noch hinzu, Weisheit heißt auch, ein Gespür und einen Sinn dafür zu haben, dass die wesentlichen menschlichen Fragen nicht zu beantworten sind. Unser Wissen, so nenne ich es, hängt nach allen Seiten hin in der Luft. Dieses etwas schwindlige Gefühl kennen wir alle. Und alle, die wir das kennen, sind in diesem Punkt eben verbunden miteinander. Das ist meine Message sozusagen, das ist eine Gemeinsamkeit. Nicht nur die Endlichkeit, die Sterblichkeit ist eine Gemeinsamkeit, das wäre ja fast ein biologisches Faktum, sondern es ist eher die Innenseite dieses Faktums, nämlich der Zustand, dass wir mit unserem Wissen eigentlich in der Luft hängen. Und das macht uns jetzt nicht nur bescheidener, sondern sollte uns auch menschlicher machen. Menschlicher auch im Sinne von wesentlicher und vielleicht auch im Sinne von tiefer. Das ist jetzt zwar nicht 100% Sokrates, aber das ist eine Interpretation von Sokrates, um dafür zu werben, das Nichtwissen hochzuhalten. Gerade in solchen Situationen, wie Chateaubriand sie beschreibt. Jetzt habe ich das nochmal rot zusammengefasst, vom Wissen zur Einsicht ins Nichtwissen. Da unterscheide ich diese beiden Aspekte. Und jetzt will ich aber eben noch eine zweite Stufe Ihnen vorführen, sodass ich Ihnen schon ankündige, es geht noch ein bisschen weiter. Alles noch bei diesem Thema, was bedeutet eigentlich der Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und hier beginne ich wieder mit einem Bild und das soll uns erinnern an Angehörige, die in der Klinik liegen und im Sterben liegen. Stellen wir uns vor, unsere Großmutter, wie wir es vielleicht selbst erlebt haben, andere Angehörige sind also tödlich erkrankt. Die Situation ist die, dass wir besuchen dürfen, können, dabei sein können, aber hilflos uns fühlen. Und in diesem Fall, in dieser Situation, können wir jetzt wieder darauf achten, wie wir es mit dem Wissen und dem Nichtwissen halten. Wir könnten zum Beispiel fragen, was hat denn letztlich dazu geführt, dass Oma jetzt im Sterben liegt? Also sagen wir, es wäre die Erkrankung, eine Krebserkrankung. Und da könnten wir die ganze Zeit darüber reden, war die Ernährung falsch oder war vielleicht irgendwie Asbest in der Luft oder war das schon die Gene, die das eben Anfälligkeit, ja. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Das ist alles schön und gut, es ist aber nicht mehr angemessen der Situation. Diese ganze Ursachenforschung ist nicht falsch, sie ist sozusagen im Kosmos des Wissens gefangen, sie tobt in einem Käfig des Wissens und will Gründe. Eine ganz andere Praxis, wie man sagt, damit umzugehen, mit dieser Situation wäre, das ist jetzt sehr plakativ, bitte nicht staunen, wer ist jetzt bei Oma und hält ihre Hand? Damit will ich einfach sagen, es gibt etwas, was den Käfig dieses Wissens verlässt und das Wissen einfach verabschiedet, beziehungsweise die offenen Fragen offen sein lässt und in einer schlicht und ergreifend menschlichen Geste oder sagen wir einfach in einem geteilten Schmerz jetzt einfach von Mensch zu Mensch die Zeit, die da ist oder die übrig ist, teilt. Ja, und da merken Sie gleich, auch hier wird gewissermaßen die Karte des Wissens nicht so hoch gehängt von mir jetzt in meiner Interpretation, wie eine andere menschliche Praktik, die eben nichts mehr mit Wissen zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend mit einem gemeinsamen anwesend sein. Das scheint etwas Kleines im Vergleich zu den großen Theorien über die Entstehung von Krebs, aber es ist hier viel größer und viel wichtiger. So dass Sie sehen, also zusätzlich zu diesem Chateaubriand-Beispiel, mit dem unser Wissen hängt in der Luft, kommt jetzt noch ein weiteres hinzu, das nennt, könnte man auch sagen, Praktiken der Weisheit, Praktiken einer weisheitlichen Nähe zu den Menschen oder zu der Welt. Und das alles gelingt nur im Abschied des Wissens. Ein weiteres Beispiel hat jetzt nichts mit Klinik zu tun, sondern wir sehen hier eine Schulklasse in China, vielleicht Erstklässler, die haben solche metallenen Bügel, damit sie Abstand halten. Ich glaube, es geht um Lesen, vielleicht geht es aber auch um Schreiben lernen, keine Ahnung, ist mir auch egal. Was ich adressiere, worauf ich uns aufmerksam machen will, ist unsere Neigung, uns ein Bild zu machen von einer anderen Kultur. Wenn wir das sehen, dann kommt uns reflexartig in den Kopf lauter Vorurteile über eine andere Kultur. Wir denken an Kollektivismus, ja, wir müssen alle dasselbe machen. Nicht einer den Bügel oben, der andere unten, so wie er gerade Lust hat. Unser individualistisches Ideal. Nein, die müssen alle dasselbe machen. Ja. Und dann werden sie auch noch vom Staat gezwungen, diesen Abstand zu halten. Das ist so und so Pädagogik und so weiter. Ja. Und das mag ja im Einzelfall sogar in mancher Hinsicht stimmen, aber es stimmt auch, dass wir sehr viel zu schnell bereit sind, uns ein fertiges Urteil zu machen. Statt, und jetzt kommt das Nichtwissen wieder ins Spiel, statt zuzugeben, ich glaube, ich verstehe die Kultur einfach nicht richtig. Mag sein, dass ich da, wenn ich da geboren worden wäre, auch so empfinden würde, aber ich empfinde irgendwie jetzt anders, weil ich hier geboren bin. Verstehen Sie, das ist ja ein sehr pragmatischer und bescheidener Umgang mit diesem Kulturen sind verschieden Thema. Und das ist das zweite Beispiel jetzt für diesen letzten Aspekt des Nichtwissens. Ich kann auf eine Kultur hingehen mit dem Botschaft, ich kann dich und deine kulturellen Vorstellungen erklären. Ich weiß, wie das zusammenhängt, dass du bist da Teil einer kollektivistischen Kultur, bei euch läuft das so und so, so streng, kennen wir alles, kann ich alles erklären. Ich kann aber auch zugeben, ich erkenne dich in deiner Unergründlichkeit an. Sprich, deine kulturellen Praktiken sind mir nicht ganz verständlich. Das heißt aber nicht, dass sie überlegen sind, unterlegen sind, besser, schlechter oder überhaupt nur erklärbar in meinen Vokabeln oder in meinen Begriffen, in meinen Konzepten. Und ob das jetzt das passende Bild dafür ist, ja, ich hätte vielleicht ein besseres auch finden können, aber ich will einfach, dass Sie sich erinnert fühlen an eigene Vorurteile, die Sie vielleicht schon mal gehabt haben, wenn Sie weite Fernreisen unternommen haben oder wenn Sie Angehörige anderer Kulturen hier in unserer Heimat gesehen haben und den Kopf geschüttelt haben, weil Sie gemerkt haben, wieso ticken die nicht richtig? Machen sie es doch so wie wir, dann ist es doch richtig. Dann meine ich gar nicht das Problem der Intoleranz, sondern damit meine ich, sich ein Bild machen. Schon Bescheid wissen oder ein größeres Wissen über das Gesehene stülpen und von dort aus ableiten und sagen, das und das kann ich verstehen. Also auch hier ist in vielen Situationen ein Nichtwissen überlegen. Stellen Sie sich einfach vor, Ihnen selber würde das passieren, wenn Sie auf der Indienreise an jemanden geraten, der Ihnen permanent erklärt, warum Sie so komisch ticken, ja, so aus dem individualistischen Mitteleuropa kommend. Dann würden Sie bei jedem zweiten Satz sagen, nee, das hast du alles falsch verstanden. Und jemand anders käme und würde sagen, also was weiß ich, lass uns zum Essen gehen oder irgendwas, was man eben zusammen macht oder machen muss oder machen möchte. Und das Ganze, was ich da nicht verstehe, ist geschenkt. Ja. Es ist, ich anerkenne dich einfach in deinem So-Sein. Ich muss es nicht verstehen. Und damit haben wir jetzt eine kleine Extension zu dem eben benannten, vom Wissen zur Weisheit, das ist die Einsicht ins Nichtwissen. Die hatte ich nochmal unterschieden in A und B. Ja, A war das Sache mit der Bescheidenheit, was Sokrates von seinen Mitmenschen da gerne gehabt hätte, aber nicht gesehen hat. Und B war das mit Chateaubriand, diese Einsicht, wir hängen mit unserem Wissen eigentlich in der Luft, was uns nicht nur bescheidener, sondern auch irgendwie tiefer oder wesentlicher werden lässt. Und jetzt kommt als Extension hinzu, dass sich im Durchgang durch das Nichtwissen andere Formen und andere Praktiken des, in Anführungszeichen, Wissens bilden können. Und das sind Praktiken wie zum Beispiel leibliche Praktiken, also gemeinsam geteilte Zeit, gemeinsame Anwesenheit. Oder das sind Praktiken des Respekts vor dem Nicht-Ableitbaren. Und mit dieser Extension will ich einfach den Sinn dafür wecken, hinter dem Nichtwissen kann es weitergehen, nämlich mit Praktiken, die gewissermaßen das Wissen verabschiedet haben und die sich aufmachen, andere Formen der Nähe, andere Formen des Umgangs zu finden. Das könnten auch Formen des Wahrnehmens sein, aber ich wollte jetzt hier nicht das Wahrnehmen, also da wäre ein weites Feld des Ästhetischen, was ich da eröffnen würde, wo Sie also Musik zum Beispiel nicht nur analysieren immer, sondern auch einfach mal genießen können. Ja, auch, also im ästhetischen Feld wäre das sehr, sehr dankbar, das Thema. Aber da ist es so selbstverständlich, dass ich es lieber jetzt im Bereich des Miteinanders und des Lebens miteinander mal veranschaulichen wollte. So, jetzt haben Sie diese Leiste, die ich da entworfen hatte, noch einmal zur Ergänzung. Eigentlich brauche ich das nicht nochmal vorzulesen, vom Wissen zur Einsicht ins Nichtwissen. Ist ja auch oben schon rot in der obersten Zeile. Und dann hatte ich ja in diesem zuletzt gezeigten dieses Bewusstsein der Abgründigkeit unserer Existenz. Das wollte ich einfach nur nochmal hervorholen jetzt aus unserem Gedächtnis. Deswegen zeige ich die Folie nochmal. Und was jetzt neu dazukommt, sind dann unterste Zeile jetzt bitte, andere Formen und Praktiken des Wissens, andere Formen der Nähe zur Welt. Das ist jetzt der Versuch meiner Erklärung für dieses erste Thema. Jetzt kommt gleich das zweite Thema. Was bedeutet der Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß? Ganz so wörtlich hat Sokrates diesen Satz nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ich bin mir bewusst über die Grenzen meines Wissens. Und der römische Philosoph Cicero hat es dann 400 Jahre später als Sentenz, als Satz geprägt. Sokrates hat gesagt, Doppelpunkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das kommt aber nicht direkt selbst von Sokrates, sondern bei ihm muss man sich eher merken, ich bin mir meines Nichtwissens bewusst. Gut, jetzt kommt das zweite Thema und da geht es eben um Sokrates und die Sophisten. Hier in diesem Ankündigungstext ist ja die Fragestellung, was können Sie als Gestalterinnen, Ingenieurinnen und Wirtschaftlerinnen lernen von diesen, ja, von diesen alten Wissensbeständen aus Philosophie und Literatur, Kunst. Und ich hoffe, dass Sie, während ich gesprochen habe über das Nichtwissen, schon die eine oder andere Idee entwickelt haben, in welchen Situationen Sie das vielleicht interessant finden könnten, sei es jetzt in der Auseinandersetzung mit Ihrer Wissenschaft und sei es auch später vielleicht in einer beruflichen Situation. Und so sollte unser Fokus auch auf dieses zweite Thema sein, Sokrates und die Sophisten. Hier habe ich wieder schöne Bilder gefunden. Und das sind drei Buchtitel, die jetzt uns von dem Thema etwas berichten sollen, was Sokrates damals mit den Sophisten abgehandelt hat. Finde deine Powerwörter für glänzende Werbetexte, Anleitung mit Arbeitsblatt. Da geht es um Sprache, die im Verkauf eingesetzt wird. Dann haben wir hier ein Buch, Erfolgreich überzeugen, Methoden für eine gelungene und überzeugende Argumentation. Argumentation hört sich auch so neutral an, aber natürlich ist gemeint eigentlich überreden. Also so gut sprechen und die Worte einsetzen, dass jemand mir folgt in dem, was ich von ihm möchte. Und das Dritte, besonders schöner Titel, Verkaufen, Flirten, Führen, persuasive Kommunikation, ein Überblick. Persuasiv heißt sowas wie redend. Und da ist die These, dass diese drei Bereiche ganz ähnlich vorgehen. Wenn man was verkaufen will, muss man gute Argumente finden, warum vielleicht jemand, der noch gar nicht wusste, dass er das braucht und wünscht, es plötzlich doch braucht und wünscht. Beim Flirten ist es so, dass wir uns selber verkaufen, sagt dieses Buch, bei Springer erschienen. Da müssen wir für uns, ich weiß nicht genau, wie ich mir das jetzt vorstellen muss, da müssen wir für uns irgendwie ein Verkaufsgespräch führen. Und führen, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich denke da in meinem Bereich, Klassenführung. Meine Lehramtsstudis müssen ja auch Führungskräfte werden, in genau diesem Sinne, dass sie alle möglichen Entscheidungen mit der Klasse ja vor sich haben und da auch nicht immer nur sagen können, Mehrheit, wir machen einfach, was die Mehrheit will, sondern sie müssen ja auch einen gewissen Drive da reinbringen in die Klasse und schließlich die Kinder mitziehen und mitreißen. Womit ich gleich sagen will, diese Form der Kommunikation ist nichts Verwerfliches und ich will auch überhaupt nicht darauf hinaus, dass die Werbung böse ist oder die Wirtschaft oder so, überhaupt nicht. Das ist unsere Grundlage und unser Leben und sie muss so vorgehen, ist ganz klar. Sokrates aber hatte auch damals vor 2.500 Jahren ähnliche Kommunikationsstile. Die waren weniger in der wirtschaftlichen oder hier führen oder flirten, sondern da ging es eher um Rhetorik, also um die Kunst zu reden und zwar meistens vor Gericht oder vielleicht auch vor einer Staatsversammlung, könnte man das nennen, Parlament, ja sowas, um dort politisch zu agitieren, eine gut gehaltene politische Rede. Soll die Gegner überzeugen oder soll vielleicht Wähler aktivieren und so weiter. Das war also mehr so sein Feld, aber ich dachte für uns, wir kennen es stärker aus der Werbung und aus dem Führen und eben aus dem Ja-Verkaufen. Und jetzt kommt gleich wieder ein schön eingeleitet durch viele Bilder, ein schöner Text. Im Dialog Gorgias kritisiert Sokrates die Redekunst der Sophisten. Sophisten sind also diese Rhetoriklehrer. Diese sei persuasiv, nämlich überredend, und ziele auf den Vorteil und die Interessen bestimmter mächtiger Gruppen und versuche nicht, die Menschen besser zu machen. Die Sophisten haben eine Redekunst, die auf Macht und Vorteile gerichtet ist und dagegen setzt sich Sokrates als Philosoph ab und sagt, wir sollten eigentlich eine Redekunst lernen und üben, die auf Wahrheit und auf das Gute gerichtet ist. Und dazu muss man noch sagen, dass die Sophisten ja bezahlte Rhetoriklehrer waren. Und wenn es hier heißt, sie sind mächtigen Gruppen verpflichtet mit ihrer Rhetorik, dann deswegen, weil die das Geld hatten, sie dafür zu bezahlen, also Unterricht zu nehmen. Und auch da, wollen Sie vielleicht von mir hören, ist das jetzt, finden Sie das jetzt schlecht oder so? Nein, es ist überhaupt nicht schlecht. Ja, alle Politiker machen ständig solche Rhetorikschulungen. Obwohl, wenn wir sie dann im Interview hören, nervt es uns auch manchmal, dass sie nicht einfach sagen, was sie denken, beziehungsweise was sie für richtig halten, auch wenn es uns vielleicht unbequem vorkommt, sondern dass man richtig geradezu hört, wie die Rhetorikkunst oder wie diese Schulungen Früchte hervorgebracht haben. Man hört geradezu, wie die Trainer applaudieren würden und sagen, super, die Frage pariert, nicht drauf eingegangen, sondern einfach das gesagt, was du sowieso sagen wolltest. Oder nur nach dem Erfolg geschielt, also was Sie vielleicht auch schon ärgerlich gefunden haben, ist, sollten wir in unserem Wahlprogramm das und das so und so formulieren? Nein, das kommt nicht gut an, die Bevölkerung will im Moment andere Dinge hören, statt zu sagen, wofür steht eigentlich unsere Partei? Es wird schon auch im Radio sozusagen auf der zweiten Ebene geredet, wo es dann nur um Geschicklichkeit geht und nicht um Inhalte. Und da haben wir ein zweites Thema, was uns von Sokrates her im Gedächtnis bleiben soll. Jetzt kommt dieser Text, nicht so toll kopiert, ich lese ihn wieder vor. Sokrates redet also, streitet sich jetzt mit Sophisten im Dialog Gorgias. Hier aber die vor dem Volk der Athener, jetzt geht es also um Parlament, sage ich mal. Oder überhaupt in Städten, also in anderen Polis wie Athen, in anderen Städten vor anderen Versammlungen freier Männer. Was ist uns doch diese? Scheinen dir etwa die Redner immer in Beziehung auf das Beste zu sprechen, dieses im Auge habend, dass die Bürger möglichst gebessert werden durch ihre Reden? Oder gehen auch diese Redner nur darauf aus, sich den Bürgern gefällig zu machen und behandeln ihres eigenen Vorteils wegen, den gemeinsamen vernachlässigend, also den gemeinsamen Vorteil vernachlässigend, den eigenen Vorteil verfolgend, behandeln sie das versammelte Volk wie Kinder, indem sie diesem Volk nur Vergnügen zu machen suchen. Ob es aber besser oder schlechter werden wird dadurch, dieses Volk sich nicht kümmern. Also das ist eine Anfrage, eine kritische Anfrage von Sokrates vor 2.500 Jahren an den Gesprächspartner Kallikles, einen Sophisten, der jetzt darauf antwortet, das ist nicht mehr so im Allgemeinen zu beantworten, denn es gibt die, was sie sagen, aus wahrer Vorsorge für die Bürger sagen. Es gibt aber auch solche, wie du sagst. Also er will ausweichen und sagen, sei nicht zu streng. Es gibt ein paar, die durchaus die Wahrheit suchen, aber du hast schon recht, viele suchen nur ihren Vorteil. Ja, und wenn sie diesen schönen Gedanken hören, dass die Bürger eigentlich besser werden sollen, da ist natürlich das Pädagogische auch angesprochen. Früher haben sie es heute noch, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernseh und so weiter, Anstalt, Medien, einen Auftrag, nämlich zu bilden und nicht zu gucken, wie viel schalten ein, wie viel schalten ab. Ja, das war eigentlich der Auftrag. Das hier ist wieder aktuell in diesem kleinen Ausschnitt. Sokrates antwortet, deine Antwort genügt mir, denn wie sich dieses auch stellt, so ist doch der eine Teil Schmeichelei und schlechte Volksrednerei, der andere aber wäre etwas Schönes, Besserung zu bewirken für die Seelen der Bürger und immer durchzusetzen, dass man nur das Beste rede, mag es angenehmer sein oder unangenehmer für die Hörer. Aber niemals gewiss hast du diese Redekunst gesehen oder wenn du einen solchen angeben kannst unter den Rednern Athens, warum hast du ihn mir nicht auch genannt? Welcher es denn sei? So, und darauf antwortet Kallikles, ja, beim Zeus, ich weiß dir keinen zu nennen, wenigstens unter den jetzigen Rednern. Und dann kommt in dem Dialog ältere Redner, Perikles und andere, und dann streiten sie sich darüber, ob die die Wahrheit wollten oder nicht und so weiter. Also das können wir jetzt von Sokrates lernen, diese unbequeme Forderung, eigentlich sich zu richten, nicht auf Verkaufen, Flirten und was weiß ich, sondern sich zu richten auf die Frage nach dem Wahren und nach dem Guten. Was wäre eigentlich richtig? Das ist eigentlich die Vernunft und die Aufgabe der Vernunft. Halten wir fest, Vernunft ist nicht instrumentell. Instrumentell heißt das richtige Mittel wählen, sondern fordert auf zur Suche nach der Wahrheit und nach dem Guten selbst. Sie fragt nicht, wie komme ich am schnellsten von A nach B, das wäre instrumentell, welches Mittel muss ich suchen, um schnell von A nach B zu kommen, sondern sie fragt, weshalb eigentlich dieses B? Ist dieses B als Ziel überhaupt gut oder ist es bloß ein Vorteil für irgendwen? Wie gelangen wir zum eigentlich guten, wahren B? Wie kriegen wir das Wahre? Also damit ist gemeint, die Gerichtetheit unserer Aktivitäten fragt normalerweise nie nach dem Ziel. Also in meinem Bereich heißt das, wieso steht doch im Bildungsplan? Ja, aber unsere Studis müssen auch selbstständig lernen und überlegen, was sind das denn für Ziele, die im Bildungsplan hier sind, aus welchen Gründen und so weiter. Das heißt, es muss auch in Frage gestellt werden können, welche letzten Bildungsziele es eigentlich gibt und hier genauso auf anderen Gebieten. Diese Form von persuasiver Rhetorik der Sophisten war eher auf die Frage gerichtet, wie auch unter manchen Coaches es heißt, das Taxifahrermodell. Du steigst ein zu mir in meine Taxe, wohin willst du? Ich bringe dich hin. Ja, während der Philosoph würde sagen, wohin willst du? Ist dieses Ziel auch gut? Dann bringe ich dich hin. Wenn nicht, nicht. So, und das ist sehr, sehr, sehr salopp und sehr vereinfacht jetzt gesagt. Und deswegen komme ich jetzt auch zum Schluss und fasse diese beiden Dinge noch einmal zusammen und bringe dann noch einen letzten Satz zur Frage, was ist eigentlich Philosophie? Das habe ich jetzt schon oft genug wiederholt, das geht jetzt schnell. Da hatte ich diesen Dreischritt, den Sie sich vielleicht versuchen können, selber mit Leben zu füllen, selber zu veranschaulichen in Ihren Gebieten. Es ist gut, viel zu wissen, habe ich gesagt, aber ein Top ist es noch, ein Mehr, wenn man zusätzlich, das ist keine Alternative, sondern zusätzlich zum Wissen, kommt ein Bewusstsein der Begrenztheit des Wissens. Warum ist das gut? Einerseits wegen der Bescheidenheit. Ja, Sie können das bei den Talkshow-Gästen genau sehen, wer ist da eher der Bescheidene, der sich begrenzt auf das, was er wirklich weiß, und wer glaubt, ausposaunen zu müssen über alles und jedes. Das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist diese Bewusstsein der Abgründigkeit unserer Existenz. Das war das Thema Melancholie, aber das war auch das Thema Tiefe des Lebens oder auch Verwesentlichung des Lebens oder der Existenz. Und das dritte, der dritte Benefit, denken Sie an die Folie mit dem Krankenhaus und diesen chinesischen Schülerinnen, das waren die anderen Formen und Praktiken des Wissens. Da geht es nicht darum, wenig oder die Begrenztheit im Fokus zu haben, sondern was kommt danach? Was ist, wenn ich das Wissen verabschiede? Was ergeben sich dann für neue Praktiken? Und bei dem zweiten Thema geht es darum, dass die Vernunft, also das, was die Philosophie fordert und pflegt, nicht instrumentell ist, sondern zur Wahrheitssuche auffordert und zur Frage nach dem Guten. Sokrates selber ist gar nicht so, dass er sagt, hier ist meine Liste von Wahrheiten, ja? Sondern es ist eher so, wir kommen da nicht hin, das ist die Aporie. Wir merken, dass wir im Pro und Contra stecken bleiben, aber Hauptsache wir suchen die Wahrheit und nicht irgendwelche Vorteile. Vielen Dank, ist ein bisschen zu früh, weil jetzt kommt noch dieser letzte Punkt, den ich sagen wollte, Vernunft ist unbequem. Und dann kommt das, vielen Dank. Mal gucken, ob ich es noch drauf habe. Ja, was Vernunft ist, können wir indirekt an unserem Unmut ablesen. Ist es nicht arrogant und praxisfern, das Wissen überbieten zu wollen durch Weisheit und das Verfolgen unserer Interessen ersetzen zu wollen durch die Suche nach Wahrheit und nach dem Guten? Das regt sich in uns und nicht nur in Ihnen, sondern auch in mir, ja, weil ich ja auch nicht nur Philosoph bin, sondern ganz normaler Mensch, so wie wir alle, permanent meine Interessen habe, die ich verfolge und so weiter. Es ist immer dieser Stachel, dieser unbequeme und irgendwie arrogant wirkende Stachel, dass hier das Wissen getoppt werden soll und dass hier ein praxisfernes Ideal ständig aufgerichtet werden soll. So, und jetzt kommt vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Thomas, für Ihren Einstieg, den Sie uns gemacht haben in Sokrates und das Wissen und das Nichtwissen, die Weisheit. Sind Sie schon so weise, Fragen zu stellen? Möchten Sie was wissen oder sich in Ihrem Nichtwissen es gut einrichten? da haben wir ja was, wunderbar. Bitteschön. Also Sie fragen nach dem Begriff der Wahrheit, möchten wissen, ob das in der griechischen Philosophie definiert wird bei Sokrates oder ob das offen bleibt.
Ja, vielen Dank für die schöne Frage. Also sehr kurz gesagt ist es eher, wie Sie vermuten, es bleibt offen. Das heißt, eine Definition wäre selber schon in der Gefahr, sozusagen ein Wissen zu transportieren und dann wiederzufinden dort, wo man hin will. Ja, nach dem Motto, ich habe es da wie ein Osterei versteckt und jetzt kommt die tolle Beweiskette und dann siehst du, wie ich recht hatte. Also die Wahrheit ist gewissermaßen das nicht recht zu erreichende Ziel und die Wahrheitssuche ist eigentlich das Entscheidende. Das mag auf den ersten Blick auch irgendwie praxisfern und vielleicht auch ein bisschen überheblich, arrogant oder so wirken. Aber Sie kennen das alle aus Situationen, wo Sie gewissermaßen die Philosophen sind, wo Sie irgendwo auf der Weihnachtsfeier oder bei der Familienfeier irgendwie genervt sind durch Onkel XY, der irgendwelche dummen Sachen raushaut. Und dann sind Sie diejenige oder derjenige, der sagt, also ist es wirklich so? Kann man das wirklich so sagen? Und genau das ist das, was die Philosophen auch gemacht haben. Es ist einfach das Bezweifeln von Positionen in dem Versuch, sie weiterzudenken. Das ist die Suche nach der Wahrheit.
Vielleicht darf ich ergänzen, weil ich mich ein bisschen angesprochen fühlen muss, wenn Sie über die Sophisten reden und ich Rhetorik lehre, naja, dann fühlt man sich herausgefordert. Ich würde ein bisschen unterscheiden, über Sokrates wissen wir relativ wenig wirklich, ja, sondern haben halt ein paar Schriften, auf die wir uns berufen können. Und da sind natürlich die platonischen Dialoge ganz maßgeblich. Aber Platon, ich glaube, da kann man, wenn ich das richtig erinnere, hat Gernot Böhme, bei dem Sie, glaube ich, habilitiert haben oder promoviert haben, hat das herausgearbeitet in seinem Buch Der Typ Sokrates, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen dürfen, dass in den frühen Schriften von Platon das Sokrates-Bild wahrscheinlich dem realen Sokrates noch etwas näher kommt. Und je älter Platon dann wurde, umso mehr hat er Sokrates das in den Mund gelegt, was er halt selber gedacht hat. Ja. Und Platon hatte schon einen dezidierten Wahrheitsbegriff. Ja. Und da unterscheidet sich Platon von den Sophisten. Ich vertrete immer die These, dass die Sophisten eigentlich einen Wahrheitsbegriff haben, der dem des 20. Jahrhunderts ziemlich nahe kommt. Nämlich, dass Wahrheit sehr stark auch an Sprache gebunden ist und dass es eher darum geht, uns kommunikativ darüber zu verständigen, was Wahrheit ist. Und das war für Platon anders. Also da war der Philosoph im Besitz der Wahrheit. Ja. Insofern, da gibt es schon unterschiedliche Strömungen natürlich in der griechischen Philosophie. Aber dieses sich auf die Suche begeben, wie Herr Thomas das herausgestellt hat, das ist, denke ich, kennzeichnend für die Philosophie seit der Antike bis heute. Ich versuche mal ganz unerlaubt hart zusammenzufassen, ja, und zu verkürzen. Also Sie fragen danach, warum haben wir eigentlich von Sokrates nichts Geschriebenes überliefert bekommen? Liegt das daran, dass er eben das Wissen nicht manifest machen wollte, ja, sondern lebendig halten wollte und das eigentlich nur im Gespräch, im Dialog, in der direkten Begegnung der Fall ist?
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Also das haben Sie ganz toll eigentlich schon selber beantwortet, denke ich. Also natürlich wissen wir nicht ganz genau, ob es vielleicht ganz andere Gründe waren, das ist uns jetzt aber auch verschlossen, weil wir kennen ja Sokrates, also da ist erstaunlich wenig jetzt wirklich auch überliefert. Ja. Aber das ist uns jetzt egal, aus welchen Gründen oder zufälligen Gründen vielleicht diese Person tatsächlich also nicht schreiben wollte. Sie haben das schon beantwortet und ich würde es jetzt noch in meinen Worten nochmal sagen. Das ist jetzt vielleicht ein gewisser Sprung, aber dadurch kann man es vielleicht noch veranschaulichen. Spricht ja auch vom Performativen. Das ist, wenn etwas in actu, also in dem es aufgeführt wird, sozusagen ganz bei sich ist und dann ist es schon wieder vorbei. Also es gibt performative Kunst natürlich, die Aufführung eines Theaterstücks oder natürlich die Aufführung einer Sinfonie oder eines Musikstücks. Und da ist es uns sehr klar, dass das eigentliche Kunstwerk in dem Moment der Aufführung besteht und nicht, was wäre die Alternative, in dem Notenblatt, was da geschrieben worden ist, ja, sondern da muss noch was dazukommen. Und dieses dass da so eine Art Notation, also in dem Fall die Noten oder eben das zu sprechende Theaterstück, dass das noch nicht alles ist, sondern dass noch was dazukommt. Und das ist das, was Sie mit dem Lebendigen meinen. Das ist im Falle der Kunst irgendwie ziemlich klar. Das ist ein Stück, was einfach nur hier geschrieben, aber nie veröffentlicht und nie aufgeführt worden ist, dass das nicht halb so viel wert ist wie eins, was tatsächlich aufgeführt wird. Und Sokrates meinte jetzt etwas analog, dass das Denken ganz bei sich ist, wenn es geschieht. Oder das Geschehen heißt ja nicht, es regnet, sondern wir machen dieses Denken, also das Lebendige. Und das nenne ich jetzt die Selbsttranszendenz der Vernunft. Also die Vernunft ist die Instanz, das kennen Sie ja alle von sich selbst, Sie haben eine Meinung, Sie haben eine Idee und Sie äußern die Ihrem Freund und dann merken Sie, während Sie sprechen, da ist nicht ganz alles durchdacht und merken auch gleich an der Kritik des Freundes, okay, ich muss es vielleicht noch ein bisschen besser machen. Und in dem Moment hat die Vernunft sich selbst überholt, das meine ich mit Selbsttranszendenz, sie hat etwas behauptet und sieht schon sich von außen und sieht schon erste kleine Risse und Unstimmigkeiten. Und in dem Moment sehen wir, dass die Vernunft immer über sich hinaus ist. Und dieses über sich hinaus sein ist tatsächlich das, was in den sokratischen Dialogen einfach ständig passiert. Es ist immer so, dass man merkt, ja stimmt, so ist es eigentlich. Nein, stimmt, es müsste eigentlich doch anders sein. Und das ist das Lebendige, was Sie sagen. Also für mich wäre das der Grund, warum er nicht geschrieben hat. Entscheidend ist übrigens auch mit dem Blick auf den platonischen Wahrheitsbegriff. Der Wahrheitsbegriff bei Sokrates ist tatsächlich das lebendige Denken. Bei Platon sagen Sie zu Recht natürlich, er hat schon einen dezidierten Wahrheitsbegriff, aber ganz wichtig, es ist keine prädikative oder propositionale Wahrheit, wo man sagt, die Wahrheit ist Doppelpunkt und dann kommt ein Aussagesatz, sondern es ist etwas Höheres. Bei Platon ist es eine Art Ideenschau. Ja? Das ist dann etwas, was nicht mehr Wissen ist, sondern auch man mit Weisheit in Verbindung bringen könnte. Aber das nur in Klammern gesagt, ich wollte dieses Stichwort Selbsttranszendenz bringen, um zu sagen, das Performative ist eigentlich die Wahrheit des Denkens, die Wahrheit der Philosophie und es braucht eigentlich nur die Aufführung und nicht unbedingt den Text.
Manche Philosophen sprechen ja auch vom Ereignis an
den Stellen. Ja, das sage ich auch gerne vom Ereignis.
Okay. Ja, jetzt haben wir ganz schöne Höhen oder Tiefen erreicht der Philosophie, wie man will. Haben Sie noch weitere Fragen oder Anmerkungen, die Sie loswerden wollen?
Oder haben vielleicht Sie ja auch mit Blick auf Ihre Profession. Und mit Blick auf die Frage, ist das eigentlich eine Überforderung, dieses ganze, ja, diese hohe Forderung, Wahrheit, das Gute und bitte nicht Interesse und so weiter. Vielleicht sind Ihnen ja Fragen zugekommen.
Vielleicht versuche ich es mal zu formulieren oder ein Angebot zu machen, was ich vielleicht Herrn Thomas an der Stelle, wenn er Sie auch als Studierende anspricht, vielleicht aufgreifen würde. Könnte es nicht sein, wenn Sie jetzt sich mit solchen Gedanken beschäftigen, dass Sie, wenn Sie in Ihren Beruf reingehen und anfangen, da so grundsätzlich zu fragen, nicht permanent in ethische Konflikte kommen können? Haben Sie da nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen? Was würden Sie dann empfehlen, Herr Philosoph?
Ja, da bin ich ja verlegen jetzt um diese Empfehlung. Aber während Sie jetzt sprachen, erinnerte ich mich an Folgendes. Sie hatten ja diesen Blog oder haben diesen Blog. Und da durfte ich auch schon mal Kleinigkeiten veröffentlichen. Vielen Dank dafür.
Ja, immer gerne wieder.
Und es erreichten mich dann tatsächlich von Ihren Kommilitonen, also kleine Kommentare. Mhm. Und unter anderem von Designstudies, die, ich weiß schon gar nicht mehr, was es von mir war, etwas kritisch oder vielleicht auch ein bisschen traurig, das so kommentiert haben. Ja, Sie haben gut reden, aber wenn ich so in einem Designstudio vorgehen würde, dann würde ich den über dieses Praktikum gar nicht hinauskomme. Also ich könnte nicht damit rechnen, eine Festanstellung zu bekommen. Ich muss mich in meinen kreativen Ideen ja letztlich daran halten, dass es dann auch dem Verkauf dient zum Beispiel. Und ja, ich weiß nicht mehr, was ich darauf geantwortet habe. Es hat auf jeden Fall dann noch eine Antwort von der...
Steht noch da.
Also ist es noch nachzulesen.
Kann man genau, nachlesen. Ja.
Also ich kann nur sagen, I'm with you there. Das heißt, ich bin ja auch, ich habe zum Beispiel das Referendariat gemacht. Ja, also nicht mit der Aufforderung, lieber Herr Referendar, machen Sie mal, wie Sie meinen, sondern mit der Aufforderung, erfüllen Sie hier bitte die Forderungen des Fachleiters, der Fachleiterin des staatlichen Seminars, wie es damals hieß, und so weiter. Also das heißt, ich musste mich auch wie ein Ei, was durch die Flaschenöffnung versucht, sich zu drücken und was seine ganze Schale abgeben muss, um sich schön dünn zu machen, musste ich also auch genügen, ja, um was zu tun, um irgendwie zum Schluss ein Zeugnis zu bekommen, zweite Staatsexamen hieß es damals, um dann also eine Stelle in der Schule bekommen zu können. Also ich kenne es total und sehe es natürlich überall auch. Und ich denke, das ist überhaupt nichts Ehrenrühriges, die Erfordernisse seines Berufes zu erfüllen. Wäre ich der Letzte, der das irgendwie verurteilen würde. Es ist aber, glaube ich, nicht ganz so gut für unsere Seele, so zu tun, als sei das alles toll. Also das gibt es ja in der Deformation, man sagt ja auch Deformation professionell, wenn ein Politiker reden richtig runterziehen und schlecht gelaunt machen, dann, wenn man denkt, die können schon gar nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was sie da sagen und dem, was sie da eigentlich glauben. Also mit anderen Worten, ich rate Ihnen, sich den Sinn dafür zu bewahren, dass man eben oft pragmatisch sein muss, dass man aber einen Sinn für das Wahrhaftige weiterhin bewahren soll. Jetzt können Sie mir vorhalten, ja, das hört sich sehr privatistisch an, quietistisch sagt man auch, also du gibst sozusagen das, was gefordert wird, das lieferst du im Job und im Privaten machst es dir dann schön kuschelig wahrhaftig. Klar, wäre ein Vorwurf, aber dann, um mein Beispiel zu sagen, sobald das Referendariat vorbei ist, schlägt die Stunde der Wahrhaftigkeit manchmal dann doch wieder. Das heißt, wenn niemand mehr ist, der einen kontrolliert und dabei ist und überprüft, kann man plötzlich ganz anders unterrichten. Ja? Und dann kann man natürlich auch oft nicht weg von dem Bildungsplan und sagt, Leute, das müssen wir durchnehmen, das ist einfach, ja, sonst habt ihr nachher im Abitur einen Nachteil, wenn wir das nicht jetzt auch machen. Aber man kann dann auch von dem anderen was. Und deswegen plädiere ich gewissermaßen für eine gewisse Schizophrenie, die eben darum besteht, das Wahre nie aus den Augen zu verlieren und es sozusagen hochzuhalten. Sei es im Privaten oder sei es auch mal, wenn es geht, im Beruflichen.
Ein befreundeter Schriftsteller hat mir mal gesagt, du kannst nicht über den Teich des Lebens rudern ohne Matsch am Paddel.
Ohne was?
Ohne Matsch am Paddel. Ja.
Könnte ein schönes Schlusswort sein.
Ja, ich würde es noch kurz ergänzen. Also, das stimmt. Allerdings könnte Philosophie und Dichtung uns dabei helfen, ein bisschen Orientierung zu gewinnen, wohin wollen wir denn paddeln?
Genau.
Und wollen wir unbedingt in diesem Ruderboot über diesen Teich paddeln oder nehmen wir vielleicht einen anderen? In dem Sinne würde ich sagen, machen wir nächste Woche weiter. Da kommt Professor Dr. Erich Schön und fragt, jetzt muss ich es genau lesen können, was lernen wir, wenn wir fiktionale Texte lesen? Also, diesmal waren wir bei der Philosophie, nächstes Mal bei der Dichtung. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Danke Ihnen fürs Kommen und Herrn Thomas herzlich für seinen Vortrag.
Schönen Abend. Danke.